Wie schaffst du es, mehr Klarheit zu gewinnen und wirklich selbstbestimmt zu leben? Es geht um deine Sicherheit, deine Gesundheit, deine Finanzen und darum, dein wahres Ich zu finden. Also, worauf wartest du noch?
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Worauf wartest du noch? Heute im Studio Stefanie Hein. Sie ist Fachärztin für Herzchirurgie, Funktionsoberärztin für Orthopädie, Ernährungsberaterin und Gründerin von The Rehealth Doctor. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist.
Hallo Alex, freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, liebe Stefanie, also ich freue mich mega, dass du heute mein Gast bist und wir haben heute das Thema, die Diagnose spricht nicht das letzte Wort. Mit der Frage, die bestimmt sich viele stellen, gehen wir auf das Thema ein von wegen, du bist beim Arzt gewesen, du bekommst eine medizinische Aussage, aber ist das wirklich das letzte Wort? Oder gibt es vielleicht noch einen anderen Weg, den du selbst aktiv gestalten kannst und mit deiner Gesundheit danach, also nach dieser Diagnose, umgehen kannst? Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute darüber sprechen, dass man auch die Diagnosen noch einmal hinterfragt und wirklich auch vielleicht die Zügel selbst in die Hand nimmt. Und jetzt erzähl doch mal, wie hat das eigentlich mit dir damals angefangen? Was wolltest du werden?
Ja, primär bin ich eigentlich Fachärztin für Herzchirurgie geworden, weil ich als Kind schon mit einem Arztkoffer, ich glaube, ich war 2 Jahre alt, mit einem Arztkoffer schon rumgelaufen bin und meine Familie da mit so einem Plastikstethoskop untersucht habe. Und mit 6 Jahren ungefähr kam dann eine Reportage im Fernsehen über eine Herztransplantation und dann habe ich gesagt, das will ich machen. Ich will Herzchirurgin werden. Ich möchte Menschenleben retten.
Wow, super spannend. Das heißt also, weil ich finde das so interessant, das heißt, wie kann man das überhaupt machen, wenn du wirklich, ich sag jetzt mal, jemand vor dir liegen hast? Das heißt, man sieht auch viel Blut, du musst quasi aufschneiden und ja, wie, also ich frage mich immer wieder, wie kriegt eine Ärztin oder ein Arzt das hin, so einen Job überhaupt zu machen? Erzähl mal noch ein bisschen.
Ja, Menschen sind ja sehr unterschiedlich, ne? Der eine mag Statistiken, der andere mag IT. Ich habe nie ein Problem mit Blut gehabt. Also ich habe als kleines Kind mir mal den Nagel abgerissen und da habe ich dem Arzt ganz fasziniert zugeschaut, wie er mir das zugenäht hat. Also für mich war das ja was ganz Natürliches, was Schönes halt.
Okay, ja, sau spannend. Und ganz ehrlich, wie lange hast du, also wie viele Jahre hast du in diesem Beruf gearbeitet?
15 Jahre.
15 Jahre, okay. Und dann hast du mir erzählt, das ist quasi danach, bist du tatsächlich erkrankt. Genau. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, weil wir gehen hier heute auf das Thema ein, dass man eine Diagnose bekommt. Aber erstmal, was ist denn passiert, beziehungsweise du hast deinen Job geliebt, du hast ihn super gerne gemacht. Aber was ist irgendwann passiert, dass du gesagt hast, oh Gott, hier geht der Weg nicht mehr weiter. Warum war das so?
Ja, warum war das so? Ich habe wirklich gedacht, ich bin glücklich, ich bin fit, ich bin gesund, ich mache alles richtig und letztendlich hat mein Körper dann nach und nach immer mehr Symptome gezeigt, bis es dann irgendwann halt gar nicht mehr ging. Also ich bin irgendwann mit Krücken zur Arbeit gegangen, bis die Patienten dann gesagt haben, sie sind ja kränker als wir. Die Kollegen haben zu mir gesagt, bleib doch zu Hause. Aber ich wollte eben für die Patienten da sein. Ich wollte eben ja Menschenleben retten. Also das war eben meine Leidenschaft.
Okay, und jetzt mal für unsere Community, woran bist du denn erkrankt, wenn ich das fragen darf?
Als allererstes kam die Diagnose Morbus Bechterew. Das ist eine Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis. Mhm. Das heißt, mein Körper hat quasi gegen sich selbst gearbeitet und verschiedene Gelenke, vor allem den Rücken, dann quasi angegriffen.
Mhm. Was heißt angegriffen? Also wie stelle ich mir das vor?
Das, ja, schwierig. Also gibt es ja viele Sachen in Form von Autoimmunerkrankungen und so weiter. Das ist jetzt hier nicht unbedingt der Fall. Aber es ist letztendlich, wenn man es im Nachhinein so ein bisschen ganzheitlich betrachtet, ist es einfach so, dass man dem Körper bestimmte Nährstoffe oder Antinährstoffe oder Noxen oder was auch immer bringt, mit dem der Körper eben nicht zurechtkommt. Mhm. Ja? Und das kann auch irgendwie mal ein Virus gewesen sein. Das kann Thema Impfung und so weiter, da wollte ich jetzt nicht darauf eingehen, aber alles Mögliche, wo der Körper am Anfang das nicht kannte und das ist dann hinzugefügt worden und dann haben wir ja auch ein Immunsystem, ein natürliches Immunsystem und das fängt dann an, dagegen zu arbeiten. Und je nachdem kann das dann auch ganz verschiedene Symptome dann auslösen.
Okay, und kann ich mir das jetzt einfach so vorstellen, dass du Einschränkungen im Bewegungsapparat hast? Oder womit waren die ersten Symptome oder Anzeichen, dass du quasi ja, Schwierigkeiten hattest, deinen Job auszuführen?
Es hat damit angefangen, dass ich Schmerzen unter den Füßen hatte.
Also ja. Du konntest nicht mehr stehen oder?
Am Anfang konnte ich schon noch stehen, aber wenn ich gegangen bin, dann haben die mir die Fersen wehgetan.
Okay.
Und das ging dann, war dann immer schlimmer, sodass ich dann infiltriert worden bin mit Cortison unter den Fersen. Dann haben die Knie angefangen weh zu tun, dann haben die Ellenbogen angefangen weh zu tun und dann kam der Rücken mit dazu. Und letztendlich bin ich irgendwie gefühlt fast überall infiltriert worden, immer wieder mal. Und es hat am Anfang auch immer, am Anfang länger gedauert, also angehalten die Wirkung. Aber mit der Zeit war das immer kürzer, diese Abstände wurden halt immer kürzer.
Okay, das heißt also, die Schmerzen wurden immer schlimmer und ich meine, du bist ja dann im OP gewesen und musstest ja auch lange stehen. Du hast Schmerzen an den Füßen, an den Knien, also komplett im ganzen Körper.
Genau.
Und war es dann einfach gar nicht mehr möglich, deinen Job auszuführen? Oder erzähl mal noch ein bisschen, wie hat das denn angefangen? Du hast vorhin schon eingangs gesagt, du bist mit Krücken irgendwann auf die Arbeit gegangen, aber du konntest ja deinen Job nicht mehr ausführen. Oder wie war das genau?
Genau, also das ging über Monate nach und nach, dass ich einfach im OP dann überall mich dann festhalten musste oder wenn es halt irgendwie möglich war, mich hinsetzen musste. Aber das ist bei einer Herz-OP eben nicht immer möglich.
Ja.
Und dann war es halt letztendlich irgendwann so, dass ich gar nicht mehr im OP tätig war, sondern nur noch auf der Station.
Okay, das heißt, du musstest deinen Job quasi erstmal aufgeben.
Ja.
Das war ja für dich auch bestimmt ein harter Schlag. Also ich meine, du hast ja gesagt, ein Kindheitstraum und auf einmal,
absolut,
nach so vielen Jahren, 15 Jahre hattest du vorhin gesagt,
ja, genau,
auf einmal war der Traum geplatzt. Und genau. Wie ging es dann weiter?
Ja, das ging erstmal weiter, dass ich erstmal zu Hause war, weil irgendwann von den Krücken ging es dann gar nicht mehr. Ich konnte gar nicht mehr stehen, nicht mehr sitzen. Also es ging überhaupt nicht mehr. Und dann bin ich dann stationär eingewiesen worden in eine Rheumaklinik,
ja,
wo dann eben diese Diagnose dann auch letztendlich festgestellt worden ist mit einem Bluttest.
Ja, was war die Diagnose?
Morbus Beschterew.
Mhm.
Genau. Und ja, dann habe ich Medikamente bekommen, die mir zwar vielleicht vorübergehend geholfen haben, was die Symptome an den Gelenken angeht, aber ich habe dann Nebenwirkungen davon bekommen, sodass ich die Medikamente dann doch wiederum absetzen musste.
Okay, also Übelkeit oder einfach nur Unwohlsein, das heißt, du hast sie... Also
nee, das waren schon schlimmere Nebenwirkungen, die letztendlich auch zu Operationen geführt haben.
Oh, krass, okay. Mhm, genau. Und wie ging es dann weiter?
Ja, zwischendurch ging es mir dann wieder besser, dann bin ich wieder arbeiten gegangen, bin aber dann nicht mehr in die Herzchirurgie zurückgegangen, sondern tatsächlich erstmal in die Kardiologie, weil im OP ging es dann trotzdem noch nicht so wirklich und auf der Station ging es einigermaßen und die Kardiologie war eben sehr naheliegend. Also die Herzchirurgen und die Kardiologen arbeiten relativ eng miteinander und so bin ich dann eben gewechselt und dann habe ich auch 2 Jahre dann in der Kardiologie gearbeitet. Und dann kamen aber zwischendurch immer wieder andere gesundheitliche Rückschläge.
Mhm. Also immer noch als Folge dessen?
Teilweise. Also zum einen waren es, wie gesagt, diese Nebenwirkungen, aber dadurch, dass ich diese Medikamente nicht mehr genommen habe, waren diese Nebenwirkungen dann irgendwann weg. Aber ja, letztendlich dadurch, dass ich auch keine Bewegung mehr hatte und keinen Sport mehr gemacht habe, wie ich das früher immer gemacht habe, habe ich dann einen Bandscheibenvorfall bekommen und bin da innerhalb von kurzer Zeit dann auch operiert worden, weil ich da tatsächlich auch Lähmungserscheinungen hatte.
Okay,
es gibt Menschen, die haben Bandscheibenvorfälle und werden lange nicht operiert und bei mir war es aber dann ganz akut.
Mhm.
Dann ging es dann auch wiederum besser und ein Jahr später wieder der nächste Bandscheibenvorfall. Also es ging über mehrere Jahre tatsächlich, dass mein Körper immer wieder rebelliert hat.
Mhm.
Genau.
Und was hast du da, also ich meine, irgendwann ist man ja auch mit den Kräften am Ende, das zieht einem ja so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Also
absolut.
Es ist auch frustrierend und auch demotivierend und du hattest mir auch gesagt, du hast dann auch dafür, dass du keinen Sport gemacht hast, dann auch ein bisschen oder ein paar Kilos zugenommen. Das sind ja dann diese Nebenerscheinungen, die dann noch on top kommen. Also man fühlt sich unwohl im Körper. Und ja, wie war das irgendwann, dass du gesagt hast, so Reißleine ziehen, jetzt muss ich was ändern. Wann kam so bei dir der Knackpunkt, dass du gesagt hast, jetzt ist einfach Schluss? Und vor allem, zurück zu unserem Thema, die Diagnose. Das heißt, hast du die Diagnose angenommen? Weil du bist Ärztin und hast du erstmal gesagt, okay, das, was der Arzt sagt, weiter Tabletten schlucken etc., die haben aber nicht funktioniert. Wie hast du da dich so ein bisschen positioniert?
Es war letztendlich ein langer Weg, muss man sagen. Das kommt ja nicht von heute auf morgen. Und ich habe mit den ganzen Operationen natürlich auch mehrere stationäre Aufenthalte gehabt. Ich hatte 3 Reha-Klinik-Aufenthalte innerhalb von 3 Jahren. Und dann unterhält man sich natürlich auch mit anderen Menschen. Und dann sieht man auch Menschen, die ihren eigenen Weg gefunden haben aus ihrer Krankheit. Und das ist immer das Spannende. Und gleichzeitig, weil ich ja immer wieder krank war über mehrere Monate, habe ich auch für mich überlegt, okay, wie geht's jetzt weiter? Kann ich jemals noch als Ärztin arbeiten? Kann ich jemals noch mal im Krankenhaus arbeiten? Das heißt, ich habe ja nicht nur für mich irgendwie meinen Lebenstraum verloren, sondern auch finanziell, also ich habe eigentlich gefühlt alles verloren gehabt. Und deswegen musste ich dann eben auch einen Plan B für mich finden. Das heißt, nicht nur, dass ich dann die Ideen von anderen Menschen gesehen habe, sondern auch dann profitiert habe, verschiedene Ausbildungen auch noch abzuschließen. Also ich habe Seminare besucht und so vor und so weiter und eben auch Ausbildungen, unter anderem in der Ernährungsberatung. Mhm. Und darüber habe ich dann auch natürlich meine eigene Ernährung dann auch umgestellt. Auch weil ich natürlich durch Sport oder fehlenden Sport und auch durch das Cortison, was ich über 2 Jahre genommen habe, auch zugenommen habe. Ne? Da wollte ich natürlich wieder abnehmen. Das ist ja ein Thema für viele Menschen. Genau. Und darüber habe ich dann tatsächlich gemerkt, dass meine Ernährung doch nicht so gesund war, wie ich es immer gedacht habe.
Okay, also sieh mal an, man denkt ja als Ärztin, okay, die wissen alles und also ohne jetzt direkt übergriffig zu werden, aber von wegen, sie wissen, wovon sie sprechen, sie wissen, was sie nehmen, sie wissen, womit sie umgehen, weil Schulmedizin ist ja der ganzen Sache vorausgesetzt. Aber warum hast du dann auf einmal daran, also hast du gezweifelt daran, was du vorher gemacht hast oder nochmal zurück auf die Aufenthalte in der Reha oder so zu kommen, hat dir jemand bewusst gesagt, du musst an der Ernährung was ändern? Was war dein Schlüsselpunkt?
Es war erstmal gar kein Zweifel da, weil ich habe einfach die Schulmedizin, damit bin ich groß geworden und für mich
war das Gesetz.
Das war absolut, das war Gesetz und es war einfach nur aus einem Selbstexperiment sozusagen, ne, dass ich eben bestimmte Lebensmittel weggelassen habe oder andere Lebensmittel geändert habe und dadurch einfach gemerkt habe, okay, nach und nach geht's mir besser.
Okay, das heißt, dein Schlüsselpunkt ist aber trotzdem, dass du jetzt, also erstmal die Frage vorweg, bist du heute frei vom Rheuma? Das muss ich einmal gerade vorweg fragen oder gibt es noch Beschwerden?
Nee, absolut nicht mehr.
Okay,
krass. Also ich bin zum Glück wieder topfit.
Ja. Wichtig schon mal für alle, die jetzt zugehört haben, dass es auf jeden Fall einen Weg gibt, es gibt ein Ziel und es gibt die Möglichkeit, also wirklich, ich sag jetzt mal, gesund zu werden. Und jetzt hast du gesagt, dein Schwerpunkt, also beziehungsweise dein Schlüsselpunkt war die Ernährung. Ist das richtig?
Genau. Also ich habe natürlich auch ein paar andere Sachen gemacht. Liebschau- und Prachttherapie für diejenigen, die das kennen.
Ja, Achtung, Spoiler, keine Werbung.
Nein, okay, Entschuldigung. Aber verschiedene Bewegungen, Mindset und so weiter, da war schon vieles mit dabei. Aber ich muss wirklich sagen, die Ernährung war, ich würde sagen, zu 90 Prozent. Der Knackpunkt, der wirklich alles geändert hat.
Ja. Okay, krass. Also da möchte ich gerne auf jeden Fall gleich noch mit dir genauer drauf eingehen. Ja. Das heißt, was hast du genau umgestellt? Vielleicht hast du auch ein paar Tipps für unsere Community. Aber nochmal gefragt, du warst in der Reha und du hast vorhin noch ganz schön gesagt, da waren ganz viele Personen, die einfach gesagt haben, sie sind schon aus bestimmten Krankheiten raus. Aber wenn man ja in der Reha ist, ist man ja eigentlich noch so ein bisschen mittendrin. Mhm. Hast du dir einfach ein leeres Blatt Papier geholt oder hast du einfach mal alles aufgeschrieben? Wie bist du da dran gegangen? Weil du hast ja auch vorhin gesagt, es gibt mehrere Dinge, also nicht nur die Ernährung, auch wenn wir auf die nachher noch eingehen. Aber wo hast du denn in dem Moment gedacht, wo fängst du an?
Ich habe einfach angefangen, im Internet zu recherchieren.
Ja, so wie also der Google-Doktor.
Ja, genau, der Google-Doc.
Also die Ärztin sucht sich den Google-Doktor. Oh Gott,
genau,
darf man das sagen?
Genau, und dann habe ich tatsächlich einfach verschiedene Seminare besucht, wo es um ganzheitliche Gesundheit geht und alternative Gesundheit und so weiter und so fort. Und letztendlich kam ein Schritt nach dem anderen. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie einen Punkt hatte, wo ich sage, okay, danach wusste ich alles.
Mhm, nee, ja? Das ist klar, dafür ist es zu umfangreich. Das
absolut,
einfach,
absolut. Unser Körper ist so komplex, das kann man nicht in einem Tag lernen und man kann auch nicht sagen, es ist ein Faktor, der alles verändert.
Ja, aber du hast vorhin gesagt, du hast selber dann Weiterbildungen gemacht. Das heißt, wo hast du angefangen, wo hast du dich dann entschieden, das mache ich zuerst? Also wie war so ein bisschen deine Struktur?
Also erstmal war die Bewegung mit Dehnungsübungen und so weiter. Mhm. Darf ich ja jetzt keine Werbung machen? So, und danach kam halt tatsächlich die Ernährung. Und dann habe ich mich dann tatsächlich da auch so ein bisschen intensiver mit dem Darm-Mikrobiom beschäftigt.
Ein spannendes Thema.
Genau, weil das ist auch etwas, was tatsächlich immer mehr kommt, so in der Forschung, dass der Darm wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf unsere Gesundheit. Wir haben ja mehr Zellen in unserem Darm oder mehr Bakterien in unserem Darm, als wir überhaupt Körperzellen haben, ne? Und das muss man sich wirklich mal vorstellen.
Ja, da würde ich ganz gerne auf das Thema noch ganz kleinen Zeithieb nochmal kurz eingehen, weil ich sag mal, nicht jeder kann mit dem Begriff was anfangen. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erklären. Was bedeutet das? Was ist das genau und warum ist das so wichtig?
Die Darmbakterien?
Genau.
Genau. Also manche kennen das ja unter Darmflora. Manche wissen, dass die Joghurt oder Präbiotika, Probiotika, man hört es ja immer wieder so im Fernsehen, in den sozialen Medien und weiß vielleicht nicht immer so genau, was man damit anfangen soll. Aber letztendlich, wir müssen ja Lebensmittel zu uns nehmen, damit unsere Zellen auch überhaupt Nährstoffe bekommen. Mhm. Und diese Nährstoffe gehen erstmal über den Mund, Magen und so weiter in den Darm, Dünndarm, Dickdarm. Und im Dickdarm sitzen eben Billionen von Bakterien und die verstoffwechseln eben diese ganzen Lebensmittel, die da, oder sind ja dann keine Lebensmittel mehr, sondern wirklich einzelne Bausteine, die auf dem Weg bis dahin zerkleinert worden sind.
Also das Gekaute, was quasi unten ankommt.
Ja, genau, genau. Und die werden dann tatsächlich von verschiedenen Bakterien unterschiedlich dann auch aufgenommen. Und wenn diese Bakterien nicht mehr in einem Gleichgewicht sind, dann kann es eben auch sein, dass bestimmte Sachen besser aufgenommen werden, andere Sachen nicht so gut. Dann gibt es dann auch so Undichtigkeiten, Thema Leaky Gut, kennen vielleicht die einen oder anderen, die sich schon mal mit Thema Gesundheit beschäftigt haben.
Ja, was ist das? Genau. Magst du gerade darauf eingehen, für die, die es nicht kennen?
Also grob kann man sagen, dass die Zellen immer dicht beieinander sind und die sind miteinander verbunden. Das nennt man Tight Junctions, also wie wenn man so eine Mauer macht und jeder nimmt sich in den Arm. Also das ist man richtig, richtig eng zusammen. Mhm. Und durch bestimmte Umstände, sage ich jetzt einfach mal ganz einfach, kann es eben dazu sein, dass diese Tight Junctions auseinandergehen und dann ist eben
eine Lücke
zwischen den Darmzellen. Und das heißt, dass dann das, was im Darm drin ist, die Darmbakterien und alle anderen Noxen, die wir auch über unsere Ernährung ist ja auch nicht steril, ne? Die wir darüber aufnehmen, die werden dann nicht abgeschirmt, sondern die gehen dann direkt ins Blut rein. Und das kann dann tatsächlich dann auch verschiedene Erkrankungen dann auch auslösen.
Okay, ich muss jetzt gerade nochmal auf das Wort Noxen eingehen, weil wir können nicht immer davon ausgehen, dass jeder das kennt. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, was Noxen sind.
Noxen sind alles Mögliche, was uns krank machen kann. Also sei das jetzt Nikotin, sei das jetzt Umweltgifte durch Smog, sei das jetzt Viren oder Bakterien, also nicht Bakterien, die wir haben in unserem Darm, sondern andere Bakterien, krankmachende Bakterien.
Also auch Alkohol.
Alkohol, genau. Also eigentlich alles, was unser Körper an sich nicht braucht, um zu überleben.
Okay. Und du hast das vorhin so schön gesagt, das heißt, wir sind jetzt da schon ein bisschen in das Thema eingestiegen, aber das ist trotzdem super spannend. Aber vielleicht nochmal so, man sagt ja auch, der Darm, das zweite Gehirn, ich würde ganz gerne nochmal auf dieses Thema eingehen. Was hast du dazu noch zu sagen? Also wie wichtig ist, dass man auch auf den Darm hört, weil das ist ja schon sehr, sehr wichtig heute. Und was würdest du dafür als Expertin noch sagen?
Man könnte stundenlang darüber sprechen. Das ist halt immer die Frage, wo man anfängt. Also wir wissen heute zum Beispiel, dass es eine sogenannte Darm-Hirn-Achse gibt. Ne? Das heißt, unser Gehirn kommuniziert mit unserem Darm. Das heißt, unser Gehirn sagt nicht nur jetzt, wir haben Hunger, jetzt essen wir mal, genau. Sondern es ist tatsächlich viel komplexer, so wie unser Körper insgesamt sehr komplex ist. Und wir wissen heute, dass diese Kommunikation eher andersrum läuft. Das heißt, 90% der Kommunikation kommt vom Darm Richtung Gehirn, während unser Gehirn nur 10% dem Darm irgendwas sagt.
Spannend, ja, okay.
Genau, und dann weiß man zum Beispiel, dass 70% unseres Immunsystems im Darm, 70-80% unseres Immunsystems im Darm ist.
Ja. Okay.
Oder man weiß auch, dass Serotonin, das Glückshormon, zu 90% im Darm gebildet wird und nicht im Kopf.
Ganz
also
richtig,
da gibt es wirklich viele, viele Sachen tatsächlich.
Ja, hast du da irgendwie einen Tipp, wo man sich da, oder vielleicht auch einen guten Buchtipp, ohne jetzt Werbung zu machen, aber wo man sagt, das könnte man sich mal durchblättern und sagen, man kriegt noch ein bisschen mehr Infos. Also ich kenne den Ernährungsratgeber.
Ja, also es gibt sehr viel. Also es gab ja vor, ich glaube, 20 Jahre mittlerweile da mit Charme, da hat sie ja, ja alles so ein bisschen angefangen, ne, von der Julia, nicht, genau. Julia Enders, genau, kennen viele. Ist
Spoiler,
natürlich
keine
auch,
Werbung, aber trotzdem
nein,
mal
aber,
gesagt.
Genau, also es ist ja mittlerweile ein sehr bekanntes Buch und ich denke, dass das auch ein großer Teil Auslöser war für die ganzen Forschungen, die
stimmt.
Jetzt...
ein ganz tolles Buch,
genau, ja.
Ja. Und jetzt nochmal einfach, das war so ein bisschen der kleine Ausflug in die Darmflora. Also erstmal ja. Vielen Dank dafür, Stefanie. Aber nochmal zurück zu deiner eigenen Geschichte.
Ja.
Also das hast du hast dich erstmal damit informiert, du hast gesagt, okay, was kann ich tun? Du bist Ernährungsberaterin geworden. Mhm. Und wie hast du dann die nächsten Schritte, wie hast du denn quasi dann dich selber repariert?
Ja, also wie gesagt, durch Ernährung kam sehr, sehr viel. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich dann auch das Krankenhaus verlassen, muss man auch sagen.
Also du hast deinen Job aufgegeben?
Nein, ich bin immer noch als Ärztin tätig, aber nicht mehr in der Herzchirurgie und auch nicht mehr in der Kardiologie, was ich zwischendurch gemacht habe, sondern ich bin in die Reha-Klinik, wo ich selber zweimal Patientin war, habe ich mich dann irgendwann beworben und da bin ich dann eben in der Orthopädie tätig.
Mhm. Könnten wir wieder einen neuen Podcast draus machen?
Genau, genau. Also ich bin in dem Sinne jetzt keine Orthopädin, aber dadurch, dass ich natürlich aus meinem eigenen aus meiner eigenen Krankheitsgeschichte mich da so ein bisschen damit befasst habe, habe ich mich dann nochmal da noch mehr mit dem Thema beschäftigt. Genau. Und genau, das ist halt die eine Sache, wo ich eben als Ärztin noch arbeite und das andere ist eben, wo ich eben online zum einen Ernährungsberatung mache und zum anderen auch 1:1 Betreuung mache, also wirklich komplette gesundheitliche Transformation, also im Sinne von einem Life-Coaching.
Okay, jetzt stelle ich mal noch diese fiese Frage, weil jeder kennt ja jemanden, der auch an dieser Krankheit auch aktuell noch akut krank ist oder auch mit dieser Krankheit schon seit vielen Jahren beschäftigt ist. Was würdest du denn... ja, denjenigen, die jetzt eine rheumatische Erkrankung haben oder auch andere Dinge einfach als Empfehlung geben. Also sie haben jetzt eine Diagnose bekommen und sie sind schon zu x-beliebigen, ich sag jetzt mal, Ärzten gelaufen und haben verschiedene Diagnosen bekommen. Aber was würdest du denn empfehlen, was sie selbst tun sollen?
Also ich bin nicht diejenige, die jetzt sagt, nehmen Sie keine Medikamente mehr, weil mit Ernährung kriegen Sie alles hin.
Mhm, okay.
Also Medikamente können sinnvoll sein, die können manchmal Leben retten. Also genau, es gibt kein Schwarz-Weiß.
Aber es gibt auch keine Differenzierung allein in der Aussage, die du jetzt gesagt hast, oder? Oder gibt es einfach Medikamente, wo man sagt, okay, bei der oder der Krankheit musste man sie nehmen? Okay, Blutverdünner
das
oder
muss,
so?
Nein, jetzt, das muss man immer individuell gucken. Also das kann man nicht pauschal. Und das wird auch letztendlich die Zukunft sein. Die Medizin, ob man das jetzt Schulmedizin nennt, die westliche Medizin, wie auch immer, die wird immer mehr in Richtung personalisierte Medizin gehen.
Mhm.
Wir sind, glaube ich, leider in unserem Gesundheitssystem da noch ein bisschen weit von weg, aber es geht immer mehr in diese Richtung, weil jeder Mensch letztendlich individuell ist, so wie wir jeder seinen eigenen Fingerabdruck haben, so hat auch jeder seine eigenen Zusammensetzung an Darmbakterien zum Beispiel, die ist bei jedem unterschiedlich.
Eine eigene DNA.
Ja, DNA. Genau, genau. Und so wird es dann letztendlich auch irgendwann sein, dass da jeder so seine individuelle Erkrankung dann auch anders behandelt bekommt und nicht Erkrankung A bekommt Medikament X und Erkrankung B bekommt Medikament Y, sondern das wird dann immer mehr individuell werden und das wird immer mehr in Form von bestimmten Bluttests, das können aber auch Stuhltests sein oder Speicheltests, Urintests, also da entwickelt sich ja gerade auf dem Markt immer mehr.
Ja, du hast jetzt vorhin so schön gesagt, natürlich kann man bei dir ein Coaching buchen und dann
ja,
bekommt man die Rundumbetreuung. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe das Kleingeld nicht parat und ich kann mir das jetzt nicht leisten, zu dir zu kommen. Was kann ich denn als Laie einfach mal mit einer Diagnose, wo kann ich denn anfangen? Also was empfiehlst du mir, wenn ich aktuell jetzt eine neue Diagnose bekommen habe, mit der ich total überfordert bin? Was würdest du sagen, wo ich einfach anfangen kann?
Als erstes würde ich immer sagen, erstmal nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja, okay. Weil das ist tatsächlich, je nachdem, was man für eine Diagnose bekommt und der Boden wird einem unter den Füßen weggerissen, dass man da gar nicht weiter weiß. Ne? Das sind ja wirklich auch manchmal existenzielle Ängste mit dabei.
Ja.
Also das merke ich ja auch in der Reha auch immer wieder, dass Menschen dadurch ihren Job verlieren und so weiter.
Genau.
Ne? Dann als nächstes kann man immer sich selber erstmal hinterfragen, okay, was mache ich denn vielleicht nicht ganz optimal für meinen Körper.
Ne?
schlafe ich genug oder wie ist überhaupt meine Schlafqualität? Weil es gibt Menschen, die sind morgens müde, obwohl sie genug geschlafen haben und fragen sich aber, warum bin ich denn jetzt müde? Also da kann man sehr, sehr viel schauen. Wie ist mein Mindset? Bin ich eher jemand, der das Glas halb leer sieht oder bin ich eher jemand, der das Glas halb voll sieht? Dann kann ich in meiner Ernährung auch gucken. Und das ist etwas, was ich sowieso als Grundlage immer für mit jedem bespreche, der zu mir kommt, ist, wie viel trinken Sie? Ja, weil die allermeisten Menschen trinken zu wenig.
Ja,
ja, ich kann es aus meiner eigenen Geschichte auch nur.
Das heißt, das Wasser reinigt. Das ist das, was du sagst, die 2,5 Liter pro Tag oder auch 3, wenn man die.
Genau, eigentlich gewichtsadaptiert und je nachdem, was man verbraucht durch Sport oder Stress, wie auch immer, braucht man dann vielleicht ein bisschen mehr. Aber es wird ja auch so gesagt, 0,3 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Ja, also so 2 Liter ist jetzt nicht für jeden geeignet.
Genau.
Natürlich muss man da wiederum aufpassen, wenn man eine Herzinsuffizienz oder eine Niereninsuffizienz, diejenigen, die betroffen sind, wissen, was ich meine, die müssen dann vielleicht ein bisschen einschränken. Aber ansonsten ist Wasser, also Wasser ist Leben. Ja? Unsere Organe brauchen Wasser, unsere Verdauung braucht Wasser, damit der Stuhl überhaupt vorankommt. Manche denken, sie haben Verstopfung und müssen dann irgendwelche Sachen nehmen. Und es wäre einfach so einfach, einfach mal Wasser zu trinken. Oder Wadenkrämpfe in der Nacht. Dann denken viele immer, ich muss Wadenkrämpfe.
Ah, Wadenkrämpfe.
Ja, okay. Die müssen dann Magnesium nehmen. Klar kann man Magnesium nehmen, aber trink erstmal Wasser.
Okay.
Ja, es sind oftmals so kleine Symptome und es ist einfach nur ein Wassermangel.
Aber das mit dem Waden und Magnesium, das ist so ein bisschen auch so ganz modern geworden, gell? Von wegen, ich habe jetzt irgendwo und dann direkt mal so ein kleines Tütchen direkt Magnesium rein.
Ja, es kann auch durchaus helfen, ne? Mhm. Aber es ist nicht immer ein Magnesiummangel tatsächlich.
Ja, du hast auch vorhin nochmal ganz schön das Thema Schlaf angesprochen. Also was sagst du als Expertin, was ist denn der richtige Schlaf? Und ist das, ich meine, kann natürlich wieder auch, wie du vorhin so schön gesagt hast, abhängig sein von der Person. Aber was wäre so deine Empfehlung, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich was wichtig ist? Oder auch von den Zeiten, dass man sagt, nach 3.
Beim Schlaf ist es tatsächlich so, Schlaf fängt morgens schon an.
Mhm.
Viele denken immer, ja, wenn ich abends ins Bett gehe, dann schlafe ich. Aber wir haben einen sogenannten zirkadianen Rhythmus.
Mhm.
Ja, die Vögel machen es uns vor, wenn morgens die Sonne aufgeht, dann fangen die an zu zwitschern und
aber
so weiter.
Aber schon um 4:40 Uhr.
Ja, und da hat jeder Vogel oder jede Vogelart hat so seine eigene Uhrzeit, das stimmt schon.
Mhm.
Aber es ist tatsächlich so, dass wenn wir morgens aufstehen und morgens wach werden, andersrum, genau, und bleiben da erstmal mit dem Handy im Bett liegen und lesen da noch eine halbe Stunde lang auf Social Media oder so.
Volkskrankheit, ne? Ja.
Oder man geht direkt zur Kaffeetasse, ja, dann hat man alles falsch gemacht.
Okay, was wäre denn das Richtige?
Das Richtige wäre, die natürlichen Hormone ihren Lauf zu überlassen. Ne? Also das heißt, das Cortison, das geht natürlich hoch morgens, ja. Und wenn wir innerhalb der ersten halben Stunde, wo wir wach sind, schon Kaffee trinken und im Körper Koffein geben, dann stören wir diesen Cortisolspiegel.
Ja, du hast
diesen Anstieg, genau.
Das ist vorhin schon so schön, wir sind auf das Thema Wasser gegangen. Ich meine, es ist ja auch ganz stark bewiesen, dass man bevor man Kaffee trinkt, erstmal ein großes Glas Wasser trinkt und
genau.
Das am besten auch noch warm, damit es sich direkt so ein bisschen dem Körper anpasst. Das ist ja auf jeden Fall, was du auch empfehlen würdest, oder?
Ja, also ich persönlich trinke zwar keinen Kaffee, aber ja, auf jeden Fall Wasser. Die Italiener machen es ja auch immer vor, wenn man Kaffee bestellt, da hat man auch immer ein Glas Wasser mit dabei. Ne?
Die haben noch einen Löffel Oil.
Genau, also ich weiß, dass da tatsächlich die Meinungen auseinandergehen, ne? Aber es gibt ja auch Menschen, wenn sie Kaffee getrunken haben, dann müssen sie komischerweise auf Toilette gehen und Stuhlgang haben. Also ist das ja irgendwo ein Zeichen, dass Kaffee ja auch irgendwo
die Verdauung anregt.
Die Verdauung anregt und dementsprechend auch Wasser aus dem Körper entzieht.
Ja.
Es gibt zwar Theorien, dass das angeblich nicht stimmt, aber ja, letztendlich, wenn Zucker oder Milch im Kaffee ist, dann hat man sowieso schon alles falsch gemacht. Aber ich will jetzt nichts dagegen sagen, weil ich kenne Menschen, die natürlich ihren Kaffee mit Zucker brauchen oder mit Milch. Muss halt jeder für sich entscheiden. Aber ganz wichtig ist, wenn da Zucker zugesetzt ist oder Milch zugesetzt ist, dann gilt es nicht mehr als Getränk oder als überhaupt, dass das dem Körper irgendwo Flüssigkeit bietet.
Mhm.
Ja.
Du hast vorhin auch gesagt, also ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Ich wache morgens auf um 6 Uhr und dann habe ich die Möglichkeit, noch ein bisschen zu schlafen, drehe mich gerne nochmal rum und dann fange ich halt an, auch Träume, also ganz wilde Träume zu träumen. Und dann muss ich sagen, dann habe ich es eigentlich lieber, dass ich sage, okay, ich stehe entweder direkt auf. Aber wäre das denn eine Möglichkeit, dass man an den Schlaf noch einen Schlaf dranhängt? Oder macht das überhaupt keinen Sinn, weil man kommt ja gar nicht mehr in irgendeinen Rhythmus rein? Das heißt, was ist deine Empfehlung? Der Wecker klingelt, aufstehen oder nochmal rumdrehen? Oder?
Absolut. Ich kann das nachvollziehen, dass man noch im Bett bleiben will. Ich denke, das kennt vielleicht nicht jeder, aber fast jeder. Ja. Nein, eigentlich, wenn man wach ist, sollte man tatsächlich Fenster öffnen, wirklich das Sonnenlicht, auch wenn es jetzt nicht gerade die Sonne scheint, aber einfach die Helligkeit des Tages erstmal auf die Augen, prieseln lassen und auch die frische Luft einatmen. Mhm. Ja, klar wird es wiederum schwierig, wenn man irgendwo in der Stadt wohnt und da ist keine frische Luft, aber das sind erstmal die ersten Schritte, die man machen kann. Dann kann man natürlich ein bisschen Dehnungsübungen machen, ein bisschen Lockerung, ein bisschen Armschwingen oder so zum Wachwerden. Da kann jeder machen, wie er will. Ja? Aber wichtig ist, die erste halbe Stunde dann erstmal tatsächlich auch keinen Kaffee zu trinken, sondern sich dann mit was anderem beschäftigen.
Okay, mit dem Handy. Nein, natürlich nicht.
Genau nicht.
Du hast vorhin noch neben dem Schlaf und der Ernährung, auch das Trinken haben wir schon drüber gesprochen, hast du das Thema Mindset angesprochen.
Ja.
Und was bedeutet das für dich?
Mindset kann ja sehr viel bedeuten. Insgesamt ist es so, dass wenn man eher positive Gedanken hat, dass man offen ist, dass man sich mit Menschen austauscht und sich nicht immer in sein kleines Loch verkriecht, dass man offen ist für neue Sachen und nicht denkt, man weiß schon alles. Wenn man, ja, was kann ich da jetzt noch sagen?
Oder vielleicht eine Frage, hast du denn einen Tipp für positive Gedanken? Weil es ist ja, ich meine, das ist ja einfacher gesagt, als es wirklich getan ist. Und jetzt einfach mal zu sagen, okay, denk doch mal positiv, da gucken ganz viele Menschen an und sagen, was willst du von mir?
Das ist sehr schwierig, klar. Und es gibt Menschen, wenn sie gerade in einer Depression sind oder so, dann wird es schwierig. Man kann mit vielen Sachen immer mit kleinen Schritten anfangen. Und auch wenn es dämlich klingt, kann man sich einfach mal vor den Spiegel stellen und sich selber anlächeln. Mhm. Ja, einfach dieses Lächeln, und wenn das auch ein bisschen länger dauert, eine Minute zum Beispiel, dann löst das in unserem Gehirn Hormone aus, die letztendlich nicht nur dadurch, dass unsere Muskeln im Gesicht ein bisschen anders sind und eine gewisse Entspannung dann machen, sondern das löst dann tatsächlich Glücksgefühle aus.
Ja, das ist tatsächlich ja noch gar nicht mit dem Spiegel so notwendig, sondern das kann man ja auch schon so ganz normal machen.
Man kann es auch schon ganz normal machen. Mit dem Spiegel hat man dann, das nennt man dann auch Spiegelneurone, wenn man es dann auch mal sieht.
Eine Doppelwirkung.
Eine Doppelwirkung, absolut. Weil unser Gehirn kann das tatsächlich nicht unterscheiden, ob wir das selber sind oder es eine andere Person ist, die einen anlächelt.
Ja, ich spreche da mal aus dem Nähkästchen. Wenn ich dann einen schweren Tag vor mir habe, dann stelle ich mich in der Siegerpose nach oben, die Arme, Fäuste nach oben und dann sage, okay, heute wird ein geiler Tag.
Ja.
Also es ist natürlich auch nochmal eine Steigerung dessen, da gibt es ja auch ganz viele Varianten und jeder muss halt für sich schauen, was er halt eben machen möchte und was mit ihm auch, was es, also ich sage jetzt mal, was für seine Seele gut tut. Ne?
Genau, genau. Und ob der eine jetzt mit Meditation, mit Yoga oder mit was weiß ich, einen Baum umarmen möchte oder barfuß im Gras spazieren gehen möchte. Also da hat ja jeder auch so ein bisschen so seine Taktik, wie er das dann macht. Ne?
Genau, ja, sehr schön. Wir haben vorhin nochmal über, also nochmal zurückzukommen auf deine Geschichte, haben wir auch über das Thema Ernährung gesprochen. Das heißt, was ist denn für dich ist, dass du sagst, okay, wir wollen ja nochmal zu dem Thema, dass du behauptest, das sage ich jetzt mal so, man kann gesund werden. So, jetzt gibt es ja einige, also unsere Zuhörer, die sagen, okay, Zuhörerinnen, die sagen, okay, das ist ja vielleicht völliger Quatsch, gell? Ich habe die Krankheit XY jetzt schon seit so vielen Jahren und okay, man muss auch sagen, es gibt auch unheilbare Krankheiten, das muss man an dieser Stelle sagen. Es ist nicht alles heilbar. Also nicht, dass das jetzt irgendwie falsch verstanden wird, aber es gibt gewisse Dinge, die kann man heilen. Also jetzt nicht heilen im Sinne von einem Heiler, sondern einfach, dass man selbst auf sich achtet. Und wir haben das Thema Ernährung gesagt. Das heißt, hast du irgendwie eine Idee oder was denkst du für dich persönlich? Wie viel Anteil in deiner Veränderung hatte denn die Ernährung dafür, dass du gesund geworden bist? Vielleicht mal so eine Prozentzahl.
Ja, also 80-90% ganz bestimmt.
Okay, krass. Und was sind so deine Gimmicks quasi, die du uns sagen möchtest, was so die ersten Ad-Hoc-Dinge sind, die jeder umsetzen kann?
Also Wasser?
Ja,
auf jeden Fall.
Haben wir vorhin schon gesagt, genau. Und dann kein Kaffee, oder?
Nein, also das muss jeder für sich dann entscheiden, ob er Kaffee trinken möchte oder nicht. Ne?
Aber grüner Tee ist schon super, ne?
Also grüner Tee ist, genau, sehr gesund. Ja, auch wenn da Koffein drin ist, deswegen auch da nicht innerhalb der ersten halben Stunde morgens. Aber grüner Tee ist auch sehr gesund. Genau, und dann letztendlich sollte jeder für sich auch ein bisschen schauen, worauf reagiert mein Körper. Mhm. Ne? Also man weiß mittlerweile, dass Gluten und Gliadin, was alles im Weizen drin ist zum Beispiel, oder alles Laktose und Casein, was in der Kuhmilch drin ist, dass das entzündungsfördernd ist. Mhm. Ja, das heißt aber jetzt nicht, dass jeder darauf verzichten muss, weil es gibt Menschen, die werden uralt und haben nie Symptome gehabt und haben trotzdem ihr Leben lang, was weiß ich, Mozzarella und Nudeln gegessen. Mhm. Ja? Aber wenn man Symptome hat, dann darf man ruhig auch mal für sich mal gucken, okay, vielleicht gibt es gewisse Lebensmittel, die für mich selber nicht passen. Mhm. Ja? Und das nennt man eben Eliminationsdiät. Also man muss dafür jetzt nicht unbedingt zu einem Arzt gehen oder in ein teures Coaching gehen, um zu gucken, was stimmt mit mir nicht. Ne? Mhm. Also man kann das mit sehr einfachen Mitteln einfach selber mal probieren, dass man mal 3 Wochen lang zum Beispiel sagt, okay, 3 Wochen lang jetzt kein Brot und keine Nudeln, also alles, was jetzt Weizen enthält.
Keine Kohlenhydrate, so ein
Ding. Es muss nicht unbedingt, also Kohlenhydrate, man könnte ja zum Beispiel weiterhin Kartoffeln essen oder Reis, mhm, sind ja auch Kohlenhydrate, aber jetzt im Sinne von Weizen zum Beispiel, okay, das ist ein Lebensmittel. Kohlenhydrate ist ja wiederum eine Lebensmittelgruppe.
Ja.
Genau. Genau, und dann kann man das mit Weizen machen, man kann das eben mit Kuhmilch machen, das sind eben die 2 Hauptfaktoren. Es gibt aber auch Menschen, die haben Fruktoseintoleranz, also da gibt es ja sehr, sehr viel. Ne? Aber letztendlich sind das so Sachen, die man probieren kann, immer so 3-4 Wochen und wenn man merkt, okay, es wird langsam besser, dann kann man langsam wieder da reinsteigern. Mhm. Und dann sieht man ja, okay, die Symptome kommen wieder oder sie kommen nicht wieder. Ne?
Okay, und das heißt, was würdest du jetzt zum Thema, also wenn wir jetzt nochmal drüber sprechen, was würdest du jetzt heute, also anders tun als vorher vielleicht, weil du bist ja jetzt mit, du hast viel mehr Wissen, du weißt jetzt genau, wie der Hase läuft und es gibt so viele Dinge, die du auch gelernt hast mit deiner Krankheit und mit deinem Weg und über die Jahre. Und was würdest du unserer Community so als, als letzten, sag mal, Empfehlungstipp mit auf den Weg geben? Gerne auch was Umfassendes. Also wir haben zwar schon gehört, trinken und so weiter, aber wirklich mal so, wo du jetzt sagst von wegen, boah, das ist wichtig, das würde ich jetzt gerne noch allen einmal in die Welt sagen wollen.
Ich denke, dass die Schulmedizin mittlerweile schon sehr weit ist. Mit vieles, was wir noch nicht wissen, ganz klar, aber wir sind schon sehr weit gekommen. Und ich bin nicht diejenige, die irgendwie Ärzte angreifen möchte, weil sie Medikamente verschreiben. Ich verschreibe ja auch immer noch Medikamente, so ist es nicht. Ne? Aber man soll nicht immer nur das glauben, was der Arzt gesagt hat und sagen, so, damit müssen Sie jetzt leben. Das sind auch Sachen, die ich gehört habe. Damit müssen Sie jetzt leben, das musst du jetzt akzeptieren, du wirst alt und das sind solche Sachen. Das ist nicht immer schön und man fühlt sich da so ein bisschen hilflos.
Ja, auch nicht abgeholt, gell?
Nicht abgeholt, absolut. Und es ist auch manchmal so, dass die Ärzte einem das dann sagen und dann steht man damit und dann hat der Arzt auch weiterhin dann auch keine Zeit mehr dafür, einen da irgendwie zu begleiten.
Du wirst so ein bisschen allein gelassen.
Ja, absolut.
Du musst also selber
absolut
gucken, wie du jetzt klarkommst.
Genau, ne? Genau. Und da gilt es dann einfach, erstmal so ein bisschen die Verantwortung für sich selber zu übernehmen und einfach mal in sich selber zu hören, okay, was will mein Körper mir vielleicht sagen? Welche Symptome habe ich? Fangen die Symptome morgens an oder sind die eher abends? Sind die irgendwie verbunden mit irgendwas, was ich gegessen habe? Sind die verbunden mit irgendwie, wenn ich zu wenig geschlafen habe oder wenn ich Alkohol getrunken habe? Also da gibt es ja wirklich sehr viel, was man so ausprobieren kann für sich.
Ja, das hast du auf jeden Fall gesagt. Wir hatten heute das Thema, die Diagnose spricht nicht das letzte Wort.
Absolut.
Dein letztes Wort vielleicht trotzdem, du hast das jetzt schön zusammengefasst. Vielleicht noch einen Tipp, dass du sagst von wegen, okay, das möchtest du jetzt der Community mit auf den Weg geben. Vielleicht als letztes Wort von dir.
Wir dürfen gerne unserem Körper vertrauen. Also unsere Zellen machen den ganzen Tag und jede Sekunde nichts anderes, als sich ständig zu reparieren. Immer und immer und immer wieder. Und die brauchen aber einfach nur die richtigen Nährstoffe oder Baustoffe, um auch richtig zu funktionieren. Das heißt, wir dürfen unserem Körper da auch wirklich die richtigen Nährstoffe geben und dafür aber die, die nicht so gut sind für den Körper, die uns angreifen, dann weglassen. Und das ist tatsächlich immer austesten, rumprobieren, genau.
Und
dem Körper auch Zeit geben.
Genau, und selber testen. Was man natürlich auch braucht, ist Geduld.
Also Geduld und dran glauben auch.
Genau, absolut. An sich selbst glauben. Nicht alles der Ärzte und Ärztinnen glauben. Ja, liebe Stefanie, also erstmal muss ich sagen, ein wahnsinniges Wissen, was du hast. Ich habe heute auch selbst noch für mich was mitnehmen können. Ich hoffe, unsere Community dir auch. Und ich freue mich sehr, dass du da warst. Also vielen Dank erstmal an dieser Stelle.
Ja, ich habe zu danken.
Und ja, ich hoffe, dass wir auch weiterhin nochmal in Zukunft von dir hören. Und an dieser Stelle, ja, worauf wartest du noch? Also womit fange ich an? Unser Podcast hier mit dem Thema die Diagnose spricht nicht das letzte Wort. Von daher hast du jetzt die Möglichkeit, auch aus dir und deiner Leben und aus deiner Krankheit und aus deiner Diagnose das Beste zu machen. Und deshalb danke an Stefanie Hein an diesem Podcast heute und mit dem Thema, auch mein Schlusswort und mein Schlusssatz, worauf wartest du noch? Vielen Dank. Tschüss.